Ich bin ein Mensch, der hat keinen Plan für nichts. Ich habe noch nie, das ist ernst, ich habe mich noch nie auf irgendwas vorbereitet. Ich glaube ganz fest daran, und so hat man, also mein Leben ist ja auch so verlaufen, dass ich jeden Tag das Richtige tue. Und manchmal eben nicht, weißt du, ich habe ja auch so eine Phase gehabt, wo ich viel Scheiße gemacht habe. Aber es ist so, ich vertraue darauf, dass der Moment, also dieses, dass man im Moment lebt.
Moin, moin, Hamburg!
Franz Blaser, Musikproduzent, Inhaber und Gründer der legendären Home Studios in Hamburg-Eimsbüttel. Dem Ort, an dem Stars wie Lindenberg, Mariah Carey oder Depeche Mode Hits produzierten. Echt sind in diesen Räumlichkeiten der Frage nachgegangen, ob es die Tränen oder der Regen sind, die von der Nasenspitze ihres weiblichen Gegenübers tropfen. Und selig haben hier gemeinsam mit Franz Blaser gleich mehrere Platten eingespielt, unter anderem ihr aktuelles Album Myriaden. Dieser Podcast verspricht also Glamour mit allen Nebenwirkungen. Aber erst einmal ein paar Worte zu diesem Podcast für alle, die uns zum ersten Mal hören. Dies ist der Interview-Podcast vom Hamburger, dem großformatigen Coffee-Table-Magazin aus der Hansestadt. Viermal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen. Mit besten Fotos und pointierten Texten. LeidenschaftstäterInnen, Charakterköpfe, Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, aber sie alle hätten es verdient. Einige von ihnen lernt ihr in diesem Podcast kennen. Lasst euch inspirieren und erlebt diese Stadt aus einem anderen Blickwinkel heraus. Eine Stadt, finde ich, ist nur so schillernd wie ihre BewohnerInnen. Sie sind es, die einem Ort seinen Glanz verleihen. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg. Und ich stelle euch in der kommenden knappen Stunde eine wirklich schillernde Persönlichkeit dieser Stadt vor. Franz Blaser. Ich habe den Musikproduzenten in seinen Home Studios besucht. Zusammen mit Julia Schwendner, die die Story für das Magazin fotografiert hat. Ich war dort schon einmal zu Gast vor ein paar Jahren. Damals war dort ein ziemlich wuseliges Treiben und auch heute herrscht Hochbetrieb. Als wäre nichts passiert, als hätte sich nichts geändert. Das stimmt nicht ganz, denn Franz Blaser und seine Home Studios haben einiges erlebt. Nicht immer waren die Zeiten hier golden. 1998 hat Franz Blaser das Tonstudio in der Bogenstraße übernommen. Für den Gitarristen, der in den 80er Jahren an der Seite von Michi Reinke mit Felix Deluxe große Erfolge feierte, war der Sprung auf die Produzentenseite ein logischer. Ich kann Leuten dabei helfen, besser zu werden, sagte er in diesem Interview. 400 Quadratmeter ist es groß und beherbergt mehrere kleine sowie zwei große Studios mit separaten Aufnahme- und Regieräumen. An den Wänden hängen überall goldene Schallplatten. Selbst im Herren-WC, über dem Pissoir, hängt eine der gerahmten Platten. In der inzwischen nahezu legendären Zeit, in der Labels noch viel Geld in die Musikproduktion steckten, waren die Home Studios extrem gut im Geschäft. Wer in Hamburg Großes produzieren wollte, musste zu Franz Blaser. Die goldenen Zeiten endeten um 2005 mit dem digitalen Siegeszug. Die Home Studios aber sind immer noch da und das ist keine Selbstverständlichkeit. Dieser Podcast erzählt von sich ändernden Zeiten, vom Leben, Überleben und der unerschütterlichen Leidenschaft für die Musik. Von Grenzüberschreitung, der Kunst, irgendwann den Frieden mit sich selbst zu finden und dem Wagnis, das zu tun, was man liebt, an einem Ort, den man liebt. Oder, Franz?
Das heißt, das ist mein Zuhause. Ich bin hier mehr als an jedem anderen Platz auf dieser Welt. Mehr als zu Hause. Ich wohne hier um die Ecke. Das verlasse ich morgens und komme nachts zurück. Und das ist aber, ich bin gern hier. Und ohne das würde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich dann noch so gut drauf wäre. Weil das ist hier, erstens ist es sehr schön hier. Wir haben uns das schön gemütlich gemacht. Wir haben eine gute Technologie. Und ich habe gute Leute, mit denen ich arbeite. Und ich lerne immer wieder neue Menschen kennen, mit denen ich auch noch in einem ganz bestimmten Verhältnis zusammenwachse. Nämlich, wenn man zusammen Musik macht, wird alles enger. Das ist so, sonst kann man keine gute Musik zusammen machen. Und ich bin abhängig davon. Sonst wäre ich tot.
Kein Franz Blaser ohne Home Studios.
Genau. Also Genauso, kein Plaza ohne Home Studios und umgekehrt auch nicht, weil das wird sich keiner an die Backe hängen. Das ist ja kein Laden, mit dem man Geld verdient. Wenn ich gut bin, komme ich so klar, ne? Ich habe aber auch schon sehr viel privates Geld, was ich eigentlich nicht hatte, hier reingesteckt. Ne? Aber es ist so, weißt du was, es ist total, eigentlich ist es ist schön, sowas zu haben. Also ich habe keinen Chef, ich habe aber etwas, was in mir ganz wichtig ist, nämlich so eine Art Kreativität, die eben jeden Tag wieder neu ist. Ich mache ja auch nicht immer die gleichen Songs. Je nachdem, mit welchem Künstler man arbeitet. Jetzt habe ich jetzt gerade, sagen wir gestern, diese Stage-Leute, 17 Sänger, alle so davor, Ali Neumann, junge Sängerin, weißt du, das ist so. Und dann davor waren wir, vorletztes Jahr mit zum Jazz-Pianisten, mit Aldo Miola an der Gitarre, Jazz-Album gemacht. Also es ist schon so, es ist interessant, weil es auch wieder immer eine Herausforderung ist. Und es ist für mich so, immer am Anfang tue ich mich richtig schwer.
Weil am Anfang eines Stücks
neuen Projekts. Das erste Stück ist es immer. Mhm. Das fällt mir sehr schwer. Und dann gerät man so in den Strudel oder den Flow. Und ganz am Ende wird es auch wieder mal immer wieder ein bisschen, ist es das jetzt? Kann ich jetzt loslassen? Ne? Und so, gut. Das ist schön.
Also immer so?
Ja. Ich war schon immer so. Ich hatte schon als ich echt gemacht habe. Und noch vorher habe ich am Anfang, weil ich keinen Plan habe. Ich bin ein Mensch, der hat keinen Plan. Für nichts. Mhm. Ich habe noch nie, das ist ernst, ich habe mich noch nie auf irgendwas vorbereitet. Ich glaube ganz fest daran, und so hat mein Leben ist ja auch so verlaufen, dass ich jeden Tag das Richtige tue. Und manchmal eben nicht, weißt du. Ich habe ja auch so eine Phase gehabt, wo ich viel Scheiße gemacht habe. Aber es ist so, ich vertraue darauf, dass der Moment, also dieses, dass man im Moment lebt. Und wenn du dir das wirklich bewusst machst, geht es dir gut. Beziehungsweise, ich habe dann keine andere Wahl. Ich mach mir keine Gedanken, womit ich anfange. Sondern bei Musik ist es sowieso so. Ich bin ein ganz starker Vertreter der Idee, dass man Musik spielen soll. Dieses kindliche Spielen. Mhm. Ich spiele. Letztes Jahr habe ich Selig produziert nochmal. Und
Die sind quasi zu dir zurückgekommen,
ja,
ne?
Genau, ja. Und weißt du, ich habe denen gesagt, Leute, lasst uns gar nicht lang quatschen. Lasst uns wie Kinder spielen. Weil ihr seid alle super Musiker und ich kenne euch und ihr kennt mich und ich will, dass wir Spaß haben. Wir müssen lachen können. Mhm. Und das war total super. Das war richtig gut. Hat richtig Spaß. Das war so. Und immer was ausreizen. Weißt du, es gibt ja nichts, es gibt ja keine totale Wahrheit. Ein falscher Ton ist ein falscher Ton, aber ein falscher Ton könnte auch eine Tür zu was Neuem öffnen, weißt du? So.
Ende der 90er, da war der Laden ja auch insolvent, als du ihn übernommen hast, ne?
Ja.
Das heißt,
das war 1997. War der Laden pleite.
In der Zeit jetzt sind aber schon einige namhafte Größen hier ein- und ausgegangen. Nenn doch mal ein paar Namen.
Naja, alle. Ich sag mal, hier waren alle deutschen Leute. Ich habe ja Lindenberg produziert, Falco habe ich was gemacht. Echt Jungs, was Deutsche, also ich habe, aber auch hier war auch Mariah Carey, 50 Cent mit Eminem. Hier waren ganz viele Leute, also ich kann das gar nicht sagen, es waren alle im Prinzip, wenn Leute in Hamburg eine ganz bestimmte Technologie brauchten, also wir hatten ja diese riesen Mischpult und so, und war auch auch digitale Pulte und so, und dann sind die hierher gekommen. Und das waren natürlich dann immer so Aufträge, so sagen wir mal, bezahlt. Das ist so eine Art Lohnarbeit gewesen. Seit 92, 93, das habe ich ja hier auch schon gemacht. Das war aber damals noch nicht mein Studio. Mhm. Das gehörte damals jemand anderem. Und später habe ich praktisch nur eigene Produktionen gemacht. Wir haben hier auch mal BAP gemacht oder alle möglichen Sachen. Aber später habe ich dann jetzt in diesen ich sag mal, bis 2004, 2005 gab es diese Musikbranche auch noch mit Plattenfirmen, die Geld hatten, die auch eine Produktion bezahlt haben.
Diese guten Zeiten, meinst du, für die Musikindustrie?
Für die Musikindustrie ist es heute auch gut, wenn man was so sagen kann. Aber so, es ist so, das hörte ja auf. Mit der Entwicklung von dieser Digitaltechnik und hat sich eigentlich so ein Laden wie der, den ich hier habe, das sind hier 400 Quadratmeter so, erübrigt. Irgendwann waren die Plattenfirmen, weil die Leute mittlerweile an ihrem kleinen Rechner ja auch so Musik machen konnten. Und dass die Wahrheit ist, man konnte ohne Geld auszugeben eine Platte machen oder so, wie auch immer. Und dann ist mit dem Niedergang praktisch dieser normalen, hier ist die Plattenfirma, wir bezahlen die Produktion, dann kommt die Platte raus und so. Das ist dann ja zu Ende rausgegangen. Das ist ja, es gab so nach und nach, hat sich das ja ergeben, dass es keine haptischen Tonträger mehr gibt. CDs gibt es jetzt ja auch nicht mehr. Und es gibt noch Vinyl ein bisschen. Allerdings, das ist alles digitalisiert worden. Und unsere Wahrnehmung von Musik auch. Also wenn wir heute ein Stück spielen, Musik spielen mit einer Band, so wie, sagen wir mal so, wie die Stones oder so, ne? Mhm. Dann hören wir Leute, die nicht zusammenspielen können, die klapperig sind und so. Und dadurch, dass eben alles digital ist und alles gerückt wird und die Stimmen werden getuned, sind wir so, dass wir dieses, wenn etwas loose ist und etwas unpräzise ist, dass das so ein bisschen abgelehnt wird. Ich muss dazu sagen, das kommt wieder gerade so ein bisschen. Dass sie jetzt, du hast über Billie Eilish geredet. Die ist die letzte Generation von neuen, jungen Musikern, die komplett digital, aber auch analog sind. Mhm. Weil die Frau kann richtig singen.
Das heißt für dich, die Leute kommen wieder in ein Studio.
Weißt du, wie das ist bei mir? Das denkt der Laden läuft. Für uns. Wir haben jede Menge Musiker hier, die was machen wollen. Mhm. Und gute Musiker. Und ich mache viele eigene Projekte mittlerweile. Also ich sage, weißt du, solange ich hier die Miete bezahlen kann und ich habe zwei, drei Leute, die mit mir arbeiten, solange wir alle unsere Mieten und so, solange können wir auch alles alleine produzieren erstmal. Und das mache ich viel, dass ich Sachen, die ich gut finde, einfach mal, also neulich hatte ich eine Band, die waren aus Leipzig und die hatten mich angepiept und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit denen was zu machen. Ich fand das jetzt nicht so gut. Aber die Art, die haben mir sonst so ein Demo geschickt, das fand ich so, es war unvorhersehbar, wie die Teile kamen. Es war, ne, ich dachte, oh, jetzt kommt ein ganz anderer Teil, das hätte ich nicht erwartet. Hm. Und das fand ich spannend. Und dann haben wir uns getroffen und habe ich gesagt, pass auf, wir machen hier 3-4 Tage. Und wenn wir uns dann mögen oder wenn wir glauben, dass es was bringt, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist es ein Versuch wert gewesen. Und wir sind nach dem zweiten Tag, so dachte ich, das ist das Geilste, was ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe. Ich habe das Album, ist gerade fertig geworden. Atlas Bird heißt die Band, sind 2 Leute, ist tierisch. Wirklich und so, das ist schön. Und ich habe, wir haben das ohne Geld gemacht. Die Jungs haben dann so ein bisschen Geld aufgetrieben, es ist aber wirklich bisschen. Und ich bin mit denen, wir teilen uns die Rechte so ein bisschen und was passiert. Aber die sind so gut, das kann nur gut gehen. Und wenn nicht, bin ich auch nicht traurig, weil es einfach eine Platte ist, die ich mir oft anhören werde. Und ich mache gerade viel so Sachen, wo ich, das hat auch was mit der Pandemie zu tun, also mit Corona. Als ich vor einem, also 2020, Ende März, hatte ich plötzlich Corona, glaube ich. Und dann, das ging bei mir, ich will jetzt nicht über so eine Krankheit, es dauert mir 7-8 Tage, dann ging es mir wieder sehr, sehr gut. Weißt du, es fing an mit, dass ich nichts mehr schmecken konnte, ich konnte nichts mehr riechen. Allerdings konnte ich habe alles doppelt gesehen und mein Gleichheitssinn, also ich konnte... Weißt du, ich konnte nicht so ganz gerade gehen. Dann ist es passiert, ich wohne hier im 3. Stock. Ich wollte mit meinem kleinen Fahrstuhl runterfahren. Und das Letzte, was ich sehe, ist der Fahrstuhlknopf und mein Daumen. Und dann wache ich auf und bin die Treppe runtergefallen. Ein ganzes Stockwerk. Und bin aufgewacht. Mein linkes Bein oben, rechtes da. Matsch, Fußmatsch, Händematsch. Hände nicht. Alles andere, Kopf und Hände, nichts. Und das war so ein Ding, da habe ich wieder mal an die Vorhersehung geglaubt, weißt du, die mich ja immer wieder begleitet. Ne? Dass ich dachte, irgendein verfickter, so ein Schutzengel, der ist da. Das war, weißt du, das hätte einfach anders ändern können. Also ein ganzes Stockwerk, weißt du, altes Haus mit hohen Decken, Bosch. Und dann ich hatte einen Freund, ein Arzt, hat gesagt, hier nicht kein Krankenhaus, gar nichts, sondern du bleibst ja zu Hause. Und da habe ich mich 4 Wochen in so einer Quarantäne begeben. Und in der Zeit ist mir so nach 10 Tagen, so sag ich mal, mein Bruder hat mir mehr Essen gebracht und so, konnte ich plötzlich wieder Schärfe schmecken. Und dann ging das mit dem Geschmack. Und dann habe ich angefangen, in der Wohnung, die ich nicht verlassen habe, Liegestütz zu machen. Habe ich noch nie gemacht. Weißt du, Liegestütz so ein bisschen und bisschen Sport. Und vor allem habe ich angefangen zu schreiben. Weil du kannst, wenn du die ganze Zeit in der Wohnung bist, kannst du entweder verrückt werden oder zum Alkoholiker. Aber am Anfang konnte ich nur einen Liegestütz tatsächlich. Das weiß ich noch. Und dann war es nach Zeit, konnte ich im Laufe des Tages, habe ich so 100 Liegestütze gemacht. Und dachte, krass. Und dann beim Schreiben war es auch so. Ich habe angefangen, Texte zu schreiben, was ich auch eigentlich nicht mache. Ich bin kein guter Texter, glaube ich. Und dann habe ich aber auch immer mit so Songideen gehabt. Und daraus ist dann ist ganz viel Musik geworden. Ich habe die erste Band, die ich nach dieser Corona hatte, April, 17. April. Und ich habe dann praktisch ich habe 90 Tage durchgearbeitet, weil ich hatte so eine unfassbare Energie und habe mit der Band geile Songs gemacht, ganz selig, auch geil, und die dritte Band auch. Und dann habe ich angefangen, eigene Songs zu machen für mich. Ich habe ja...
Da bist du wieder zurückgekehrt zu etwas, was da in dir geschlummert.
Ja, ich habe noch nie eigene Songs für mich gemacht, ich habe noch nie selbst gesungen, so.
Eigentlich hast du ja auch als Gitarrist angefangen.
Ne? Ja, bin ich immer noch. Und ich spiele mehr Gitarre als früher. Ich spiele jetzt viel mehr. Ich spiele, wie ich finde, auch ernstzunehmender. Ich spiele genauer und nicht mehr so ganz schnell. Früher habe ich so. Ne? Mhm. Nee. Und jetzt habe ich tatsächlich angefangen, für neue Künstlersongs zu machen. Und aber für mich selbst auch. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass Anfang nächsten Jahres, dass ich meine eigene Platte veröffentlichen kann.
Das ist schon ziemlich bald, ne?
Ja, ich habe sieben Dinger, habe ich schon. Und 2 davon sind sehr gut.
Also ich entnehme dem, zur Ruhe setzen möchtest du dich nicht. Das hier...
Dann würde ich sterben. Das ist die beste Ruhe, die ich haben kann.
Man wird dich also mit den Füßen voran aus diesen Studios
tragen. Nee, ich glaube, ich werde wahrscheinlich fliegen.
Fliegen?
Ja, mit den Flügeln. Irgendwas muss es ja sein. Irgendwas ist an diesem Leben anders. Bei mir läuft irgendwas anders.
Auf jeden Fall habe ich ja schon mal gesagt, du bist ein zäher Hund. Ne? Du hattest auch mehrere Herzinfarkte, soweit ich mich erinnere.
Ich hatte einen Herzinfarkt, einen schweren Herzinfarkt. Der hat wirklich... Das waren lange Zeit, die ich weg war. Also ich musste gehen lernen damals wieder und so. Und dann habe ich später einen Kurztod. Ich bin einmal ganz kurz in so ein Koma gefallen für keine Ahnung, 30 Stunden oder so. Also ich habe schon komische Sachen gehabt. Nie so richtig die normalen Krankheiten. Dann habe ich vor 6 Jahren oder 7 Jahren hatte ich so ein Leberversagen gekriegt. Ich hatte so ein, und das war nicht unspannend, weil da kann man nichts machen. Das muss der Körper selbst machen. Und da habe ich dann 19 Monate, also ich habe, glaube ich, fast 20 Kilo abgenommen, weil ich kein Tropfen Alkohol mehr getrunken habe, kein Zucker, alles, was der Arzt so als ne, so eine Marschrichtung gesagt hat, habe ich gemacht. Und danach sagt er, ich hätte eine jungfräuliche Leber, das war gut. Also man wird dann ja auch belohnt so ein bisschen. Nee, und ich kann nur sagen, mir gefällt, was ich tue. Ich bin entspannter geworden. Ich kann jetzt auch mal loslassen. Ich kann auch akzeptieren, dass andere Leute auch gut sind. Und so, weißt du, ich kann wirklich das so. Ich bin, das ist auf eine ganz bestimmte Art, ist das wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens. weil ich keinen Stress mehr habe. Und ich glaube, ich stresse andere Leute auch nicht mehr so wie früher.
Das ist so. Ja, das stimmt. Du bist wahrscheinlich kein Mensch, der wahnsinnig viel Ruhe ausstrahlt oder ausgestrahlt hat, wenn wir jetzt zurückschauen. Eher so nervös, Typ nervös.
Nervös, hyper nervös und hyper hektisch und vor allem überrechthaberisch, glaube ich. Also ne, ich weiß, dass erst im Nachhinein kommen die ganzen, alle Musiker sind wieder bei mir, ne, die mir aber jetzt sagen, wie ich früher auf sie gewirkt habe. Viele hatten Angst vor mir, was ich nicht verstehe. Aber trotzdem, dass man das, ich habe es ja nicht wahrgenommen. Das hatte auch was mit Drogen zu tun. Ich habe ja auch gerne so eine Phase, ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich dann teilweise Tage lang nicht wusste, wer ich bin und so. Und dann, aber es hat sich alles zum Guten entwickelt. Ich stehe gerne auf. Ich esse, ich lebe sehr gesund, wirklich. Manchmal trinke ich Alkohol. Aber auch nicht mehr, also nicht, aber ich wollte eigentlich gar keinen Alkohol mehr trinken, weil ich finde, also der Magen macht das nicht so richtig gern. Aber es ist gut. Und ich benutze die Waffe der Kreativität, um mein Leben spannend zu machen. Stücke, ich muss dir mal was vorspielen.
Warum bist du überhaupt jemals nach deinem Band-Dasein bei Felix Deluxe als Gitarrist und dem berühmten Taxi nach Paris. Warum bist du da auf die Produzentenseite gewechselt?
Weil ich das bin. Wenn ich irgendwas weiß, was ich kann Leute über ihren Schatten bringen. Das ist, ich kann Leute, die gut sind, dazu bringen, dass sie was machen, was besser ist. Ich weiß es nicht wie, es ist immer auch nur, ich bin wirklich, wie ich war, ich mache das wirklich nur, mit Atmen und so und Wahrnehmung. Aber das ist das, was ich wirklich kann. Auch jetzt wieder, wenn auch mit dieser Band da, die von der ich erzählt habe, also die wussten gar nicht, was die drauf haben. Weißt du, ich kann ganz gut singen, also das ist das Gute. Ich muss dem Sänger nicht erzählen, sondern ich singe dem das vor. Und wenn das bad, dann mache ich das so lange, bis es geht und so. Und ich kann, also ich habe 100% bin ich ein guter Produzent. Und das ist das Wichtigste für mich. Das andere ist, nachdem ich habe jetzt, weiß nicht, über 100 Alben schon produziert. Oder was weiß ich. Ich habe immer aufgehört zu zählen. Ich weiß sowieso nicht mehr. Aber ich mache jetzt das erste Mal in meinem Leben was für mich. Ich singe selbst. Ich schreibe meine Lieder und spiele es selbst. Und das ist eine, wie soll man sagen, es ist gefährlich, aber auch schön. Ich habe einen Song, ich habe jetzt 7 Songs gemacht, die sind alle unterschiedlich. Von einem, sagen wir mal, Country-Rock-Song, der eher so ein bisschen, wie soll man das sagen, Black Keys-mäßig ist, zu einem Song, der Jazz-mäßig fast ist. I got you, so. Und ich schäme mich nicht. Und ich bin ein Typ, der sich sehr schnell schämt. Meistens für andere Menschen, aber in diesem Fall hätte es auch sein können. Aber ich habe wirklich, die Songs sind gut. Die Jungs, meine eigenen Jungs, mit denen ich hier arbeite, finden das nicht so gut. Aber die sehen plötzlich, dass ich an manchen Sachen unsicher bin. Das kennen die ja nicht von mir. Dass ich bin unsicher, will ich da singen? Weil ich bin ich unsicher. Und natürlich ist das was ich von mir gar nicht kenne, weil ich sonst immer so genau weiß, wo es geht. Aber es ist auch schön.
Naja, ich meine, du bietest eine Angriffsfläche genau. Für Kritik, sonst kritisierst du die anderen.
Und ne? haben sie mir gezeigt und gesagt.
Und jetzt verstehst du, wie die andere Seite sich fühlt.
Vielleicht, ja, genau. Aber es ist gut, weil ich habe das kapiert, woran es liegt, aber das ändert meine Sicht der Dinge nicht. Ich kann trotzdem, wenn ich singe, bin ich unsicher, weil ich bin ein guter Gitarrist und ich kann singen, aber ob es was, und das ist, aber es ist was in mein Leben gehört und das hat bislang gefehlt. Und also ich mache das jetzt, weil ich muss es fertig machen. Es ist auch egal, ob das, ich mache das ja nicht wegen Kommerz oder so, sondern ich will einfach nur, dass Leute das hören so und sagen können, ob das gefällt oder nicht, und die können mich auch beschimpfen, ist scheißegal, weißt du. Aber ich muss das mal gemacht haben.
Lass uns noch einmal kurz über die Struktur dieses Ortes sprechen. Du hast das ja eine ganze Zeit lang allein betrieben. Du sagtest schon, reich wird man damit nicht. Ich erinnere mich an diese Geschichte mit diesem berühmten Mischpult, das alleine schon 1.200 € Stromkosten im Monat im Studio 1 verursacht hat.
Ja, das war so.
Und jetzt hast du hier sozusagen ein kleines Kollektiv. Ihr habt euch das Kollektiv hier aufgestellt mit insgesamt 4 Leuten, oder? Inklusive dir.
Also ich habe die großen Räume hinten. Da geht auch ein großer Regieraum und ein großer Aufnahmeraum. Den einen hat ein Produzent, mit dem ich auch mein Zögling klar war, Philipp Schwer, gemietet. Und der macht da der macht gute Sachen, ist ein erfolgreicher Producer. Den anderen Raum hat hinten so eine Werbeagentur, die machen da ihre Musiksachen mit drin. Und hier oben in diesem Empfangsbereich, der früher war, ist eine Mastering-Firma. Und die machen so Merch-Artikel. Und so ist es, dass diese 3 Parteien den Berg, den ich jeden Monat aufbringen muss, zu einem kleinen Hügel machen. Weißt du, so viel Geld. Also da kommt Geld rein und sonst könnte ich das nicht machen. Ne?
Ja.
Und das ist schön. Es ist, auch für mich ist es gut, dass ich jetzt hier vorne, das ist mein Raum. Früher bin ich ja immer zwischen den Räumen hin und her und habe da hinten warteten Leute auf mich und hier vorne und oben war dann noch eine Sekretärin und keine Ahnung. Und das ist jetzt schön. Hannes, Matti und Hendrik sind so meine Besatzung. Und ja, und ich gehe auch manchmal früh nach Hause mittlerweile. Ne? Denn wenn ich um 18 Uhr plötzlich keine Lust mehr habe, gehe ich raus. Und das gab es früher gar nicht. Ne? Und manchmal.
Früher hast du die Nächte hier um die Ohren geschlagen.
Das war so bis 2015 so. Ich habe eine Insolvenz. Ich habe eine Insolvenz gemacht und zwar 2012 oder so. Und in der Zeit musste ich lernen, was es heißt, kein Geld auszugeben. Das habe ich dann nie drauf gehabt. So. Und bin, ich dachte auch, irgendwie läuft das schon alles gut und so. Und es hat sich so entwickelt, dass ich in 2019 war die Insolvenz plötzlich, weißt du, da kriegte ich so einen gelben Brief. Und gelbe Briefe sind ja bekannterweise immer so ein bisschen schwierig. Ne? Und es war im November 2019. Und ich kam aus dem Studio, gehe nach Hause und Briefkasten, oh scheiße, gelber Brief, was soll das denn jetzt? Dann lese ich so ein bisschen und weil ich meine Brille nicht auf hatte, was ist das? Restschuldbefreiung. Und ich gehe raus auf die Straße und da verstehe ich plötzlich, was da steht. Hiermit ist die Restschuldbefreiung erteilt. Das heißt, es ist vorbei. Aber ich dachte, mich hat es ja sowieso nicht betroffen. In dem Moment bin ich eingeknickt und bin auf der Straße umgefallen. Und das ist wirklich so, bumm. Und da habe ich kapiert, was ich diese 7 Jahre, was ich da eigentlich so verdrängt habe. So, ne? Das war ein krasser Moment. Wirklich, für mich kaum nachzuvollziehen. Aber ich bin wirklich, meine Beine sind weich geworden. Ich bin auf die Kopfsteine in der Treskostraße, auf die Kopfsteine, bin da umgefallen und lag da und musste schwer atmen. Und dann bin ich hier in die Kneipe um die Ecke gegangen, Fasan, meine Lieblingskneipe mittlerweile. Und habe mich hingesetzt und habe angefangen zu heulen und zu saufen. An dem Tag habe ich mir, es war gut. Es war gut, dass ich das erleben musste, dass ich vor mir selbst erfahren habe, dass ich was verdrängt habe. Ich war fest der Meinung, dass ich in meinem Leben nie was verdrängt habe. Weißt du, du kennst mich ja, aber das war ja ein komplexes Geschehen. Und seit 2019, dann dachte ich, ich wäre schwer krank. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin krank. Der Vater von den Leuten, die oben dieses Mastering-Studio machen, ist der Chefarzt von einem bekannten Berliner Krankenhaus. Und der hat gesagt, Franz, also sein Sohn hat ihm gesagt, dass es mir nicht so gut geht, pass auf, komm nach Berlin 2 Tage, komm, ich, und ich besorge dir für jedes Fach den besten Arzt in meiner Klinik. Also bin ich mit der Bahn nach Berlin gefahren, bin da morgens um 7 in dem Krankenhaus gewesen und dann fing gleich an Kardiologie, zack, 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 alle Schläuche der Welt, kennst das ja so wahrscheinlich, ne? So, und dann bin ich aber am Abend so abgehauen, weil ich wollte nicht ich wollte nicht im Krankenhaus bleiben. Ich bin ohne dem Arztschüssel sozusagen, bin ich abgehauen. Das heißt für mich auf einer ganz anderen Ebene, dass ich krank sein akzeptiere. Und das tue ich ja nicht. Also bin ich mit der Bahn zurückgefahren, habe mich bei niemandem gemeldet. Der Vater von ihm hat sich auch nicht gemeldet. Das waren 2, 3 Tage vor Heiligabend. Am Heiligabend rief er mich an und sagt, ja, Franz, der habe ich geduzt. Hättest du ja mal was sagen können. Mehr nicht. Und dann sagt er, aber um das klar zu machen, du bist kerngesund. Dann, das werde ich nicht vergessen, es fing 2020 an und das Erste, was ich mit 2020 erfahren habe, war Corona. Ein neuer Lebensabschnitt mit einer radikal neuen Welt, die bis heute heute ja wieder gerade. Wir werden uns damit beschäftigen müssen.
Hast du irgendwann mal, also in diesem ja auch teilweise leidvollen Weg, gerade mit der Insolvenz 2015,
das war nicht
leidvoll. Hast du irgendwann mal überlegt, dieses große Objekt einfach mal abzustoßen und dich diesen...
Habe ich, pass auf, ich habe es vor fünf Jahren, glaube ich, ja, hatte ich mich mit dem Vermieter gezofft. Und ich dachte, weißt du, was mache ich hier überhaupt? Ich habe diesen Riesenladen. Ich arbeite nur dafür, dass der Laden hier bleibt. Und dass 2, 3 Jungs, ihre Zahlungen tätigen können. Und dann habe ich, an einem Freitag, habe ich alle meine Verträge gekündigt. Alles. Ich habe das hier gekündigt, ich habe alle HASPA, so alle Verträge gekündigt. Das war ein Wochenende und ich war frei. Da hatte ich das Gefühl. Es kam am Montag drauf, ruft mich ein Typ, den ich schon lange kenne, und sagt, du Franz, machst du eigentlich noch was mit Studio und so? Ich habe hier so eine große Werbeagentur und so eine Firma, die wollen dann in Phoenixhöfen ein Studio-Komplex machen und die haben mich gefragt, ob ich da sowas leiten würde. Und da habe ich überlegt und mehr aber auch nicht, weil plötzlich kam der Max von oben, der mit dem Mastering, und 2 andere und sagten, Franz, du kannst jetzt nicht aufhören. Die haben genau das gesagt. Ich hatte alles, Franz, du kannst jetzt nicht aufhören. Was ist denn los? Wenn du jetzt aufhörst, dann bricht hier was weg. Und dann das hat mich gerührt. Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie wir es machen können. Und da kam die Idee, dass ich einfach Untermieter nehme. Ich bin dann zu meinem Vermieter gegangen. Und der hat erst mal gesagt, ja, hat die Miete verdoppelt. Wirklich, einfach eisenhart. Ja, was können wir jetzt machen? Zack, zack, zack. Einfach knallhart, 100% mehr. Aber wir haben das dann gemacht. Und es war gut. Es ist gut. Also, ne, es ist,
ja, so dieses, bist du hier geblieben.
Das ist auch eine, wie soll man sagen, so eine Entscheidung. Ich konnte mich einfach auch nicht entscheiden. Wenn ich jetzt gesagt hätte, dass ich dieses Ding da mit der Werbeagentur, das hört sich ja gut an, sowas. Aber als ich dann die Pläne gesehen habe und die Leute, die das finanzieren, habe ich gedacht, ich nicht. Das war auch so. Das ist sehr menschlich. Hier kommst du rein, du hast ein Gefühl, das ist irgendwie menschlich. Da waren ganz, ganz schlimme Schwingungen, wo ich dachte, da wäre ich nicht, nie glücklich gewesen, vielleicht auch nicht lange gelebt hätte. Nee, jetzt ist gut, ist alles richtig. Ich habe da tatsächlich nur nachgedacht. Ich hatte meinen Bruder, der mich in allen Sachen, die Geld und so und Lebenswandel, der mich immer, immer unterstützt hat und nie verstanden hat, wie ich so leben kann. Ich habe manchmal Tage gehabt, wo ich nicht wusste, wie ich meine Miete bezahle, also meine Privatmiete, wo ich nicht wusste, weißt du, wie lange soll ich das noch durchhalten. Aber es hat immer diesen Punkt, wo plötzlich rief, pass auf, ich habe ja, wann war das, 2000, war ich X-Faktor, diese Castingshow. Da war ich der musikalische Leiter. Da habe ich, ne? Und das war ein, ich fand es, mir hat Spaß gemacht und so. Ich habe es auch ernst genommen und habe auch ganz gut Geld verdient dabei. Nach der dritten Staffel war ich so frustriert, weil du kriegst plötzlich mit, dass es hier gar nicht um diese Künstler geht, slash ne, die Kandidaten, sondern es geht nur darum, den Sendeplatz attraktiv zu machen, ne? Dass man der Sender, und da hat sich keiner darum gekümmert, dass die da gewonnen haben, gute Songs haben oder so. Und das hat mich schon bei der ersten Staffel aufgeregt. Bei der zweiten Staffel habe ich mich dann mit dem Sony-Leuten, das ist ja Sony, gestritten, weil was für ein Scheiß-Song die da hingebracht haben. Und bei der dritten Staffel bin ich krank geworden. Da bin ich immer, wenn ich musste so immer 2-3 Tage in Köln sein. Immer, wenn ich in Köln war, in diesem Gebäude da, habe ich Fieber gekriegt. Wirklich jedes Mal. 39 Fieber. Und da habe ich gesagt, nee, ich kündige. Ich höre jetzt sofort auf. Eigentlich ein Todesurteil, mein wirtschaftliches Todesurteil. In der gleichen Woche ruft jemand von Stage Entertainment, das ist hier ne, der größte Musical-Unternehmer der Welt, an und sagt, bevor die ausgeht, habe ich gesagt, ihr wisst, dass ich Musical hasse. Das war das Erste, was ich denen gesagt habe. Ja, wissen wir doch. Und dann kamen die und das Projekt war Rocky, das Musical, ob ich da als Produzent mitmachen würde und die durchführen wollte. Und das war schön. Die ganzen Amerikaner, wir haben uns geliebt und wir hatten eine schöne Zeit. Und es hat mich finanziell ein bisschen aufgefangen. Also es ist immer irgendwie bei mir so gewesen, wenn ich nicht mehr weiter wusste, ist irgendwas passiert, gekommen, ein Anruf oder eine zufällige Überweisung oder so. Und es war schon so, dass ich mich eigentlich innerlich darauf verlassen habe. Es ist bis heute so, dass ich meditiere seit meinem Herzinfarkt damals, aber nicht so auf meine eigene Art, also auf Begriffe, auf Wahrhaftigkeit und so. Und aber vor allem auf, dass ich mir nichts wünsche. Also der Wunsch ist das Ende von allem, was man... Weißt du, was ich mir wünsche und was ich brauche, ist bei den meisten Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Na, und ich habe irgendwann kapiert, dass ich mir nichts wünsche, weil ich an Wahrheit nichts will. Und wenn du ganz nah denkst, das Einzige, was man braucht, ist Liebe. Das habe ich mit mir selbst ausgemacht irgendwann. Und das...
Wen oder was liebst du?
Mich plötzlich. Das war nicht da. Ich habe für mich klar gemacht, dass ich mein Leben lang mich nicht geliebt habe. Und ich habe andere Menschen geliebt. Ich liebe Menschen sowieso. Aber jetzt kann ich mit mir reden und kann sagen, komm, ich komme zu mir. Ich lasse es sein. Also diese üblichen Sachen, das ist ganz easy. Und das hat mich beruhigt. Hm. Und teilweise, wenn man gut drauf ist, entwickelst du ein Gefühl von Freiheit, was nackte Euphorie ist. So. Und darum geht es mir. Und darum geht es mir auch in der Musik. Die Musik ist ja Zeitkunst. Und ich versuche Musik zu machen, die, wenn ich die spiele oder so, muss es sein, worum es geht. Das kann ich hinterher noch korrigieren, aber es muss so sein. Und dieses Spielerische, das ist genau das, was es in der digitalen Welt fast nicht mehr gibt. Es ist mir wirklich gelungen, dass ich echt ganz gute Musik mache jetzt. Und es läuft jetzt nicht im Radio oder so, glaube ich, noch nicht. Aber es ist, wenn ich das Leuten vorspiele, rührt das was. Und darum geht es mir auch. Hm. So, das ist der kleine Kreis. Und wenn man den erfüllt, dann ist es ganz gut.
Lass uns noch mal kurz eingehen auf Franz Plaser und Hamburg. Gerade in der Musik sind ja eine Zeit lang alle irgendwie nach Berlin gegangen.
Ja, ich nicht.
Hast du jemals überlegt, Hamburg zu verlassen?
Ich hatte tatsächlich ein Angebot damals von Universal. Nee, über Tim Renner, der ja Universal war. Und über Berlin, die Stadt Berlin hat mir angeboten, diesen ganzen Kosmos in Berlin niederzulassen. Haben mir angeboten, 3 Jahre steuerfrei. Ne? Ich hasse Berlin nicht, aber ich kann da nicht sein. Ich kann nicht in Berlin leben. Also ich war ja auch mal in Köln und meine Frau war mal beim WDR. Und wir hatten da eine kleine Wohnung uns gekauft und ich hatte ein kleines Studio. Ich habe da nicht einen Ton gespielt. Köln war nicht meine Stadt. Und die Kölner sind nicht meine Leute irgendwie so. Ne? Obwohl die Bab neben mir gewohnt haben, mein Major, die da eben. Also es war, also Berlin ist, es ist gut, mal hinzugehen und ich habe ja Freunde da. Ne? Aber Hamburg ist eine ganz besondere Stadt.
Warum?
Weil Hamburg ist ein Dorf. Es bietet das, was ein Dorf bietet, nämlich Nähe zum Menschen in Stadtteilen. Und es ist aber trotzdem eine Stadt, weil es eben durch diese Größe und auch durch diese Vielfältigkeit hat. Es bietet dir Sachen. Es gibt Wasser, was ich ganz wichtig finde. Es gibt viel Grün und es ist herrlich unaufgeregt. In Berlin sind ja alle cool, ne? Und noch cooler und so. Und die rufen sich nicht an. Das ist das, was ich weiß. Wenn ganz viele von meinen Leuten, die ich so kenne, sind ja auch alle nach Berlin. Die sind da zu Einzelkämpfern geworden. Hm. Hier ist es so, das siehst du bei mir hier, es ist irgendwie eine Gemeinschaft. Also auch hier, wenn jetzt Eimsbüttel, Eppendorf, Otten sind, das ist, irgendwie ist es Dorf, aber Stadt mit der Möglichkeit. Nee, Hamburg ist schon the place to be.
Zumindest dein Place to be.
Nee, nicht mein, nicht nur unser. Von uns allen. Von uns allen, wie wir hier leben.
Wo treibst du dich in Hamburg herum, wenn du dich nicht hier in Eimsbüttel im Umfeld dieses
also
Ortes
in keinem Fall mehr auf dem Kiez
rumtreibst?
Früher war ich ja oft auf dem Kiez, bin ja auch oft abgestürzt. Ich war jetzt neulich, war im Uwe, so eine kleine Veranstaltung.
Im Club von Yaretti Baba.
Genau, ne, kennst du ja. Mhm. So, dann bin ich da, das war ganz nett. Und dann bin ich aber so um 23 Uhr da raus. Und es war so voll, dass ich dachte, und dann, du gibst diese Gruppen von Menschen, die gucken, als wären sie mit Kuhaugen. Hä? Ja. Und dann kommen die Nächsten, das sind so Kampfsäufer. Ne? Die sind alle so ab 22, 23 sind die Gruppen besoffen. Und also die Verblödung ist ganz immens auf dem Kiez geworden. Das war früher nicht so. Das hatte noch mehr, es hatte was anderes. Aber ich gehe ganz ehrlich, Michaelis, also der Grieche, mein Grieche, den ich liebe und zu dem ich seit 25 Jahren gehe, manchmal so 3-mal die Woche. Dann gibt es hier um die Ecke einen Laden, der heißt Fasan. Kennst du das? Mhm. Fasan ist eigentlich so eine Art Bierkneipe, ne? So mit die beiden Jungs, die Frau Möller den Laden gehabt. Und es ist, weißt du was, das sind die beiden Läden, wo ich schon abends mal vorbeigehe. Dann gibt es ein, zwei kleine Restaurants, die ich gerne gehe. Zimt und Koriander muss ich empfehlen. Das ist super gut. Und dann, ich bin mit Hendrik, wir machen immer noch so Barhopping. Wir treffen uns einmal im Monat
Knopp,
oder so.
Alias Heinrich von
Hansam. Ja, genau. Wir suchen uns immer, was gibt es an neuen Bars und wo gibt es die neuesten Gin Tonic oder so. Und sowas mache ich. Ne? Aber eigentlich ist das andere ist so mein geregelter Ablauf. Und dann ist es so, in letzter Zeit, ich kriege viele Einladungen von Freunden und so. Und ich gehe da jetzt mittlerweile auch hin. Früher bin ich ja nirgends gelandet. Wenn da mal ein Geburtstag ist oder so. Und das ist schön. Ja, also, aber ich bin Also ich bin schon hier Eppendorf, Eimsbüttel ist, Entschuldigung, Eimsbüttel, Eppendorf ist schwierig geworden, finde ich. Ich finde Ottensen gut.
Wunderbar. Wir haben gehört, es kommt eine neue Platte. Gibt es sonst irgendwas auf deiner Bucketlist, was du noch erreichen willst?
Ich will nichts erreichen. Ich hab das erreicht. Aber ich fände es gut, wenn man ein bisschen mehr wahrgenommen wird. Das ist das Einzige, was ich sagen könnte. Weil so ist so, Hamburg war schon immer so ein bisschen, also Hamburger Schule und so. Die waren, wenn es um Wahrnehmung von Musik anging, war Hamburg unfassbar lazy. Und ich fand es ja ganz schrecklich. Und das ist immer noch so. Wenn du mal Flux FM hörst oder sowas, kennst du ihn? Mhm. Ich finde es super, Sabiner, aber die Musik ist tatsächlich von Leuten ausgesucht, die tatsächlich immer noch keine Ahnung, Stock im Arsch haben. Wenn es richtig funky ist und cool, schalten die aus. Ne? Und das ist, ich kenne noch, Tim Renner hat mir immer vor Jahren gesagt, Franz, geh nach Amerika. Und der hat, weil ich so, ich bin schon Perfektionist, wenn es um Musik geht, und auch um die Grooves und so. Und das ist das, was, genau, vielleicht kann ich das ja erreichen. Vielleicht erreiche ich das ja, dass irgendwas. Also Ali Neumann, kennst du das? Hast du das Album mal gehört?
Ja.
Da sind ein, zwei Songs, es gibt einen Song, der heißt Herz Hotel. Und Bike Boy, ja. Also die geht in so eine Richtung von dem, das ich gerne erreichen würde. Das sind Songs, die ich gemacht habe. Aber auch die werden nicht so viel wahrgenommen wie die anderen Songs auf dem Album. Ansonsten, was soll ich erreichen? Keine Ahnung. Ich fühle mich wirklich glücklich hier. Das ist so, ne? Ich würde keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich lebe alleine und es ist, und ich, das gefällt mir sehr mittlerweile. Weißt du, ich habe so, mein Kosmos ist ja hier, und aber wenn ich nach Hause komme, bin ich allein. Und ich bin nachts, ich spiele mit meiner Gitarre und meine Nachbarn finden das gut. Weißt du, das ist so geil. Und die Kinder im Haus grüßen mich. Hallo Franz. Das liebe ich an diesem Stadtteil auch. Das ist, die achten aufeinander so ein bisschen. Also das gibt da ganz viele Momente, Leute, wo ich sehe, dass sie auch bei alten Leuten mal nachgucken oder so. Das ist gut.
Aufeinander aufpassen.
Ja.
Deine Songs werden unter deinem Namen erscheinen?
Ja,
oder?
Unter Plaza.
Unter Plaza.
Plaza. Es gibt ein Ding, das heißt, das kannst du gucken unter Spotify, Chérie.
Franz, vielen, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß an diesem Gespräch.
Schön.
Vielen, vielen Dank.
Nicht dafür, ne?
Tja, dafür nicht. Franz Plaza. Als ich ging, sagte ich zu ihm, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, wie offen er über sich berichtet und erzählt. Und er antwortete, dass er einfach nicht strategisch denken möchte. Immer mit dieser Angst im Kopf, dass jemand ihm vielleicht etwas Böses möchte. Also erzählt er einfach. Er arbeitet einfach daran, gut drauf zu sein, sagt er. Denn wenn du gut drauf bist, hast du ein Gefühl von Freiheit. Das ist nackte Euphorie. Das war der Podcast vom Hamburger. Euch hat's gefallen? Ihr wollt mehr Hamburger in dieses Kalibers kennenlernen, die vor und hinter den Kulissen dieser Stadt unterwegs sind? Dann folgt diesem Podcast auf den gängigen Kanälen, empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcasts und Spotify ein paar positive Worte als Bewertung. Das würde uns riesig freuen. Wie immer findet ihr alle Infos zum Magazin und zu diesem Podcast unter www.derhamburger.info. In den Shownotes zur Folge findet ihr außerdem alle Links und Infos zu dieser Podcast-Folge. Kleiner Tipp, noch mehr über Franz Plaza erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe vom Hamburger, in der Ausgabe 54. Ihr findet das Magazin dort, wo es feinste Magazine gibt, oder auf der Hamburger Homepage. Und jetzt Zeit fürs Schlusswort. Danke an Franz Plaza, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matamoros, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet, an Julia Schwendner, die die Story in hinreißenden Bildern festgehalten hat, und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Geschichten.
und an euch fürs Zuhören. Der Hamburger Kunst, Kultur und Humor Podcast erscheint immer am 15. eines Monats. Kulinarisch Interessierten empfehle ich den Podcast Food Talker von meinem Kollegen Boris Rogosch. Den findet ihr ebenfalls auf der Homepage vom Hamburger. Und jetzt sage ich Tschüss. Wir hören uns.